Welt. Und diese Frage, die bewegt mich auch immer wieder mal, auch gerade aktuell, die Frage, wer der Größte ist oder wer der Beste ist, diese Frage, die bewegt uns Menschen immer wieder mal. In verschiedenen Bereichen, vor kurzem wurde er ist nicht der Weltfußballer des Jahres, es gibt da zwei verschiedene Auszeichnungen, vielleicht haben das die Sportbegeisterten mitbekommen. Wer war in diesem Jahr der beste Fußballer? Der Rodri, genau. Aber das war ja nicht ganz so konfliktfrei für die, die das mitbekommen haben. Da ein sehr bekannter Fußballclub, den ich jetzt nicht beim Namen nenne, der hat das boykottiert. Der war nicht einverstanden damit, dass nicht ein Spieler von ihnen der Größte wäre. Ich habe gedacht, ich beginne ein wenig unverfänglich beim Sport, aber wir sehen schon, selbst im Sport ist diese Frage heikel, wer ist der Beste? Als Schweizer wissen wir das, auch im Tennis, wer ist der Größte aller Zeiten? Ist für uns alle klar natürlich. Aber auch das, nicht immer ganz so konfliktfrei im Sport, wer ist der Größte, wer ist der Beste? Heikler wird es dann schon, wenn wir uns einen anderen Bereich bewegen, in der Wirtschaft zum Beispiel. Was ist die beste oder die wertvollste Firma der Welt? Wir sehen es ziemlich in der Mitte natürlich, immer noch. Wer ist die wertvollste Firma? Wir wissen, was das ist, oder? Die mit dem Apfel. Wer ist in der Wirtschaft der Größte? Genau, wer ist der Beste? Dann wird es ein wenig ernster in der Politik. Wer ist der Größte? Da gibt es eine Liste von den einflussreichsten Menschen. Und da gibt es ein paar Kandidaten, die sind ganz vorne dabei. Ich habe mich gerade eben noch gefragt, ob es sinnvoll ist, so ein Bild zu zeigen im Gottesdienst. Aber ich habe es jetzt einfach drin. Das ist die Realität in unserer Welt. Wer ist der Größte? Wer hat am meisten Einfluss? Wer übt am meisten Macht aus? Die sind alle weit vorne dabei. Und hochaktuell, kommende Woche, da kämpfen auch zwei um Macht und um Einfluss. Die sind überzeugt, ich wäre schon der Beste oder die Beste jetzt für dieses Land. Und vielleicht sind bei dir die Emotionen, haben sie die sich jetzt geweckt. Spätestens jetzt sind die so ein wenig am Hochfahren. Darum habe ich noch ein wenig etwas Unverfänglicheres. Wer ist der Größte? Was ist das größte Gebäude der Welt? Weiß jemand, wie dieses Gebäude heißt? Stammerturm, ja. Genau. Hey, das ist eine gute Idee. Weil auch da gibt es Konkurrenz. Das ist aktuell mit über 800 Metern das höchste Gebäude, das größte. Aber es wird am größten gebaut. Das soll 1000 Meter hoch werden in Saudi-Arabien. Und apropos Stammheim. Also so in den letzten zwei, drei Wochen hätte ich mir das hier gewünscht, sein Gebäude. Echt, ja? Da könnte man schnell an die Sonne. Das fände ich super. Aber das wollen wir jetzt auch in dieser Predigt ein wenig hinauf, über den Nebel, uns einen Überblick verschaffen und neu klar werden, wer ist denn der Größte? Und wahrscheinlich kennst du die Antwort schon. Vielleicht kennst du den Hintergrund in der Bibel dazu, aber ich habe den Eindruck, es ist wichtig, dass wir auch als Menschen, die Jesus nachfolgen, uns immer wieder bewusst machen, wer ist denn der Größte? Jesus hat auch was dazu gesagt und die Frage ist, gibt es denn so eine spezifische Jesus-Nachfolger-Perspektive auf diese Frage, sowie auch auf andere Fragen? So eine Perspektive, wir sind ja auch Menschen dieser Welt, wir sind nicht unberührt davon und haben auch unsere Sympathien, wenn es um die Frage nach dem Größten oder der Größten geht. Aber ich glaube, wir sind herausgefordert, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir immer wieder so eine Jesus-Perspektive einnehmen und uns fragen, wie hat denn Jesus gelebt? Wie ist denn er mit Menschen umgegangen? Was hat Jesus gesagt? Was sind seine Worte? Ich glaube, das ist so der Maßstab für uns als Jesus-Nachfolger, so eine Reich Gottes-Perspektive einzunehmen. Weil auch die Christen konkurrieren sich manchmal ganz schön, auch in diesem Gewirr von Politik, Wirtschaft, Sport was auch immer. Und ich glaube, es gehört dazu, dass wir von Jesus lernen. Er ist unser Herr und Erlöser, aber Jesus ist auch unser Lehrer. Also lernen wir was von ihm, auch heute Morgen. Ziehen wir diese Jesusbrille an, und das ist eine hoffnungsvolle Brille. Aber es ist auch herausfordernd, weil Jesus stellt die Dinge immer wieder ganz schön auf den Kopf. Jemand hat mal gesagt, Jesus nachzufolgen bedeutet auch zu lernen, das Leben, die Welt und Gott sich selbst so wie durch das verkehrte Ende eines Teleskops zu sehen. Also einfach total anders. Jesus stellt einiges auf den Kopf. Das ist immer wieder mal überraschend. Es ist auch herausfordernd. Wie wäre es, wenn jetzt an diesem Sonntagmorgen heute, 3. November, alle Christen, alle, die sich Christen nennen in Amerika, besinnen würden, heute Morgen zwei Tage vor dieser Wahl, und sich einfach wirklich ganz neu bewusst machen würden, Moment, wer ist der Größte und was hat Jesus dazu gesagt, wer der Größte ist? Ich denke, das wäre nicht schlecht. Und ich glaube, das ist auch für uns gut. Und den Jüngern damals bei Jesus, denen ist es nicht anders gegangen, die sind mal zu Jesus gekommen und haben ihm eine ganz bestimmte Frage gestellt. Die Jünger haben Fragen gestellt, das ist gut, das zeichnet aufmerksame Schüler aus. Und da kamen sie zu Jesus und sie haben ihn gefragt, Jesus, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Wer ist der Größte? Und diese Frage, wer denn der Größte ist, wer viel Macht und Einfluss hat und wer die Dinge zu seinen Gunsten beeinflussen kann, die ist uralt. Die ist nicht neu, die gab es damals bei Jesus, die war an der Tagesordnung, in der Gesellschaft, auch in der jüdischen Gesellschaft damals zur Zeit von Jesus. Der Alltag der Menschen, der war auch geprägt von vielen Geboten, von auch Verboten, viele auch aus mündlichen Überlieferungen. Und da war es wichtig, das zu kennen und diese Gebote auch angemessen zu beachten. Es gab viele Schulen, es gab viele Rabbiner, die da umhergezogen sind. Die hatten so ihre eigene spezifische Lehre auch oder Ausprägung der Lehre damals. Der Rabbi Gamaliel war so ein ganz bekannter Lehrer zur damaligen Zeit. Dann gab es die Pharisäer, eine religiöse Bewegung, aber auch politische Partei. Die hat auch Einfluss genommen und die hatten ein gutes Anliegen, Heiligkeit in der Beziehung zu Gott. Aber so verkam auch die Beziehung zu Gott, die war dann manchmal so wie ein Leistungsakt. Also wir schauen jetzt zuerst einfach einmal persönlich hin, wenn es um die Gottesbeziehung geht. Wer am meisten leistet, wer die Gebote gut beachtet, der ist der Größte. Und dann wissen wir auch, wo Leistung ist, da kann man auch vergleichen. Vergleichen, und das wird auch heute so gemacht. Also diese Frage, wer ist der Größte, die ist absolut menschlich. Ja, das sehen wir schon bei den Kindern. Wer ist der Größte, wer ist der Schnellste, wer macht es am besten so? Irgendwie steckt das in uns Menschen drin, von klein auf. Wer ist der Größte? Manchmal stellen wir diese Frage eher im Verborgenen, manchmal ist sie ganz offensichtlich. Aber wir können uns darüber ärgern oder wir können es akzeptieren, aber es ist einfach so. Diese Frage, die prägt uns. Und da kommen jetzt also die Jünger zu Jesus und sie fragen ihn, Jesus, wer ist der Größte im Himmelreich? Also nicht, wer ist der Größte jetzt von uns hier, so, also von diesen Jüngern, sondern überhaupt im Reich Gottes, wer ist da der Größte? Vielleicht haben sie sich schon auch gefragt, so nicht ausgesprochen, ja, wer ist denn der Größte von uns, Jüngern? Ich weiß nicht, ob sie eine Vorstellung davon hatten, wie das Reich Gottes ist, vielleicht nicht so klar, aber sie haben sich diese Frage Jesus gestellt. Und was macht Jesus? Jesus nimmt ein Kind und stellt es in ihre Mitte. Da waren auch Kinder dabei anscheinend. Und Jesus nimmt ein Kind, ich weiß nicht, wie es diesem Kind gegangen ist in diesem Moment, aber Jesus nimmt dieses Kind, stellt es in die Mitte und er sagt, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum denkt er daran, wer sich selbst erniedrigt und wer wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Ich weiß nicht, was den Leuten durch den Kopf ging damals. Wir sollten vielleicht auch beachten, die Stellung der Kinder, die ist nicht immer gleich in der Gesellschaft. Teilweise verehren wir heute unsere Kinder. Ob das immer so gesund ist, weiß ich nicht. Aber damals war das mit dem Kind ein wenig ambivalent. In der jüdischen Gesellschaft waren natürlich Kinder geschätzt. Aber in der Antike wurden auch Kinder zum Teil so als halbe Menschen bezeichnet. Und auch bei den Jüngern war es ja so, da gibt es eine andere Situation, die haben die weggeschickt, als die kommen wollten. Also Kinder war so ein wenig, ja. Was macht Jesus? Er stellt dem Vergleichen und dem Leistungsdenken wie so ein Kind entgegen. Er nimmt ein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, so ist das Reich Gottes. Wenn ihr nicht werdet wie das Kind, wie dieses Kind, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Und da habe ich mir gedacht, ja, was hat denn ein Kind dazu beigetragen, dass es als Kind in seine Familie geboren wurde? Nichts. Ich wurde nicht gefragt, was ich für Eltern gerne hätte. Du wahrscheinlich auch nicht. Und so bin ich jetzt einfach der Sohn meiner Mutter und der Sohn meines Vaters. Kinder, die sind einfach da. Die können sich das nicht verdienen, dass sie Kinder sind oder Kinder ihrer Eltern. Wir können uns die Liebe auch nicht verdienen von unseren Eltern. Und genauso können wir auch die Liebe bei Gott nicht verdienen. Ich glaube, das ist etwas, das Jesus hier sagt, wenn er ein Kind in die Mitte stellt. Es geht nicht um Leistung, sondern es geht um Beziehung. Das Einzige, was in diesem Moment bleibt, ist diese Zusage von Gott, die wir an verschiedenen Orten lesen in der Bibel, wo er uns zum Beispiel sagt, seht doch, wie groß die Liebe ist, die Liebe von Gott, die uns der Vater erwiesen hat, Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Oder darin besteht die Liebe, sagt beim Kind so, nicht, dass wir Gott geliebt haben oder zuerst geliebt haben, sondern er hat uns geliebt. Zuerst. Das ist bei den Eltern auch so. Wir können nichts tun, um in den Augen Gottes größer zu sein. Also in den Augen von Gott kann ich nichts tun, um irgendwie größer dazustehen. Dass er mich mehr lieben würde, da kann ich nichts dazu tun. Aber wir können diese Liebe von Gott erfahren, wenn wir in der Nähe von Gott leben, als seine Kinder. Also Jesus stellt dieses Kind in die Mitte und sagt, wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, keine Chance. Unter keinen Umständen könnt ihr ins Reich Gottes kommen. Also die Jünger fragen, wer ist der Größte im Reich Gottes? Und Jesus sagt, also ihr kommt nur schon mal gar nicht ins Reich Gottes, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und unter keinen Umständen, das ist so, da in dieser Sprache, in der griechischen Sprache, das ist die stärkstmöglichste Verneinungsform, die es überhaupt gibt, die Jesus da sagt. Unter keinen Umständen geht das. Was lernen wir als Nachfolger von Jesus aus dieser Situation? Das schwächste und verletzlichste menschliche Wesen, also ein Kind, ist das deutlichste Hinweisschild darauf, wie das Reich Gottes sein wird. Das deutlichste Hinweisschild ist ein Kind. Also im Reich Gottes geht es nicht um das Überleben des Stärkeren. Das Reich Gottes ist nicht das Ergebnis irgendeines langen evolutionären Prozesses, an dem am Schluss der Stärkste an der Spitze steht oder an dem am Schluss der Schnellste oder der Lauteste oder der Zornigste oder was auch immer an der Spitze steht. Und so ist es oftmals in dieser Welt. Und bei Jesus ist es genau anders. Das Kind, ein Kind, das einfach ist, ist das deutlichste Hinweisschild. Jesus nimmt ein Kind, das war sicher irgendwie schüchtern in diesem Moment, verletzlich, unsicher, aber auch vertrauensvoll. Ich stelle mir vor, mit weit offenen Augen, bereit zuzuhören, bereit zu lernen, bereit auch geliebt zu werden, Liebe einfach zu empfangen, da haben Kinder gar kein Problem damit, sich einfach lieben zu lassen. So sieht wahre Größe aus. Und es ist wie wenn Jesus sagen würde, und jetzt geht und lernt etwas darüber. Lernt etwas über die Größe im Reich Gottes. Hier ist ein Kind, so sieht wahre Größe aus. Wir kennen diese Bibelstelle, oder viele von uns kennen die wahrscheinlich gut, und da gibt es auch verschiedene Dinge, die wir dann manchmal auch dazu sagen. So. Also, da ist nicht gemeint, wir müssen naiv werden, wir Kinder. Das bedeutet auch nicht, dass wir einfach uns nur mit einfachen Antworten zufrieden geben müssen auf schwierige Fragen oder so. Es meint nicht, dass wir keine Fragen stellen sollen, im Gegenteil, sondern es bedeutet eben keine Leistung. Da kannst du einfach nur sein, du kannst empfangen, so wie ein Kind. Sonst geht es nicht mal ins Reich Gottes, es geht noch gar nicht mal darum, wer der Größte ist, es geht einfach nur schon mal darum, so kannst du ins Reich Gottes kommen in dem Sinn, ja, wie ein Kind empfangen. Wer ist der Größte? Würdest du diese Frage Jesus stellen? Als guter Schweizer würdest du diese Frage stellen. Wer ist der Größte? Diese Frage ist schwierig in der Schweiz. Im Sport geht's, aber in der Politik, da sind wir vielleicht ein wenig anders. Das ist schwierig, oder? Da, wenn jemand der Größte sein will, schaut man schnell, dass der wieder runterkommt dann. Ich finde das schon ein wenig anmaßend von den Jüngern, aber interessanterweise Jesus nicht. Vielleicht erwarten wir, dass Jesus sie ein wenig tadelt, dass er sagt, ja, Moment mal, falsche Frage, nein. Jesus weiß wahrscheinlich, dass das nur menschlich ist, diese Frage. Aber Jesus sagt, wie schon gesagt, wer sich nicht erniedrigt wie dieses Kind, der kann nicht der Größte sein. Und da gibt es ein weiteres Ereignis in der Bibel, nur ein oder zwei Kapitel sind es, glaube ich, später. Da waren zwei Jünger von Jesus, der Johannes und Jakobus. Die haben beide so zum engsten Jüngerkreis gehört von Jesus. Und die Mutter von den beiden, die hatte große Ambitionen für ihre beiden Söhne. Das haben Mütter manchmal und auch Väter. Mein Sohn, meine Tochter. Und da kommt diese Mutter zu Jesus, ganz unterwürfig äußerlich, mindestens wirft sie sich vor Jesus nieder, aber schon ein wenig anmaßend kommt sie. Und sie hat eine Bitte an Jesus. Sie sagt zu Jesus, schau mal Jesus, könntest du bitte dafür sorgen, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen? Also nicht einfach, dass die auch an deinem Tisch sitzen, sondern neben dir, links und rechts. Jesus macht ihr dann klar, und auch den Söhnen, die waren auch dabei, ich weiß nicht, was die über die Mutter gedacht haben in diesem Moment, das ist ja manchmal lustig, oder? Was man dann denkt über das, was die Eltern da so sagen. Genau. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben, aber Jesus macht denen klar, dass sie nicht wirklich verstehen, worum sie ihn da bitten. Also ihr habt eigentlich keine Ahnung, worum ihr mich da bittet. Er sagt dann auch noch, ja, ihr werdet diese Plätze bekommen, aber nicht so, wie ihr das jetzt denkt. Und vor allem, also das sind Ehrenplätze. Ja, links und rechts vom König zu sitzen, das waren die absoluten Ehrenplätze. Und die fragt, da können meine Söhne dort sitzen. Und Jesus sagt dann auch, wisst ihr, das bestimmt nur der Vater im Himmel. Und dieses Gespräch, das fand nicht im Verborgenen statt, sondern die anderen Jünger von Jesus, ich weiß nicht, also sicher die 12 oder die anderen 10, aber wahrscheinlich auch andere Leute, die waren da, haben das mitbekommen und die haben sich geärgert, wie wir das auch tun würden, als Schweizer mindestens, die haben sich geärgert über diese beiden anderen Jünger. Und Jesus ruft alle zusammen. Das ist immer so ein untrügliches Zeichen, jetzt gibt es was zu lernen. Wenn Jesus so, ich stelle mir das so vor, alle zusammenruft, kommt mal alle her. Gut. Und dann sagt Jesus, schaut, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Also Jesus beschreibt hier eine Realität, die haben die gekannt, damals Römisches Reich hat da geherrscht über Judäa, über das damalige Israel, über viele, also weitere Teile der Welt, aber auch in dieser, das war ein sehr aufgeladenes Umfeld politisch, auch innerhalb des eigenen Volkes, da hat es verschiedene Gruppen gegeben und so, und es sagt einfach, schaut, das wisst ihr. In dieser Welt ist es so, da herrschen einige über viele und da wird Macht ungut ausgeübt. Macht ist ja nichts Schlechtes, das ist eigentlich neutral, einfach bedeutet, man kann Einfluss nehmen, aber da wird sehr negativ Einfluss genommen. Und die Menschen bekommen das zu spüren. Und wir kennen das auch. Können wir sagen, ja, wir leben zwar in einer vielleicht etwas privilegierten Situation in der Schweiz, das ist auch eher außergewöhnlich in der Weltgeschichte, die letzten vielleicht 100 Jahre, Demokratie ist erstaunlich jung, da ist nicht alles perfekt, aber wir sind schon in einer privilegierten Situation, aber wir wissen, die Realität in dieser Welt, die sieht grundsätzlich so aus. Finde ich spannend, Jesus benennt das einfach mal und sagt, schaut, ihr wisst, dass das so ist, ja. Und was sagt er dann? Er sagt, bei euch soll es nicht so sein. Das ist eigentlich schon mal relativ einfach. Schaut, ihr seht, in der Welt ist es so, da wird geherrscht, da wird unterdrückt. Bei euch als meine Nachfolger soll es nicht so sein. Sondern da soll es genau andersherum sein. Im Gegenteil. Wer unter euch der Erste sein will, soll dem anderen dienen. Wer unter euch groß werden will, soll bereit sein zu dienen, soll dem anderen dienen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Lektion. Jesus sagt, schaut, in dieser Welt ist es so. Bei euch soll es anders sein. Jesus hält sich auch nicht so lange bei dieser Realität auf. Er beschreibt das nicht, er lästert auch nicht ab, er empört sich auch nicht. Er sagt auch nicht, wie sie jetzt dagegen ankämpfen sollen zum Beispiel. Die haben das ja auch gespürt, auch heute, wenn wir Jesus nachfolgen, das spüren Menschen auch, wenn sie Jesus nachfolgen, je nachdem, wo man lebt. Da geht Jesus nicht weiter darauf ein. Er sagt einfach, bei euch soll es anders sein. Das ist die Lektion. Also, wenn ihr mir nachfolgt, dann müsst ihr einfach euch eines bewusst sein. Wenn ihr mir nachfolgt, dann, wenn ihr dann groß sein wollt, dann ist es genau anders als in dieser Welt. Dann solltet ihr bereit sein zu dienen. Und das finde ich spannend. Also Jesus sagt nicht, was ist das für eine dumme, anmaßende Frage, wer will der Größte sein? Jesus sagt sogar, ihr wollt die Größten sein. Ja, unbedingt, strebt danach, die Größten zu sein. Aber bitte nach meinem Maßstab. Nach meinem Maßstab, und der ist komplett anders als in dieser Welt. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir das als Jesus-Nachfolger hören. Mitten in all diesen politischen Wirren, dass wir uns dessen bewusst werden. Bei uns soll es anders sein. Das macht mich demütig, das macht mich zurückhaltend. Wir haben auch unsere Sympathien, oder? Politisch haben wir, oder? Aber weißt du was, das spielt nicht so eine Rolle, das ist nicht so wichtig. Wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, dann musst du zuerst mal auf Jesus hören, was er sagt. Und er sagt, der dient, der ist der Größte. Das ist der Maßstab. Demütig werden wie ein Kind, ganz nah beim Vater zu sein, abhängig in dieser Beziehung zu Gott, zu wissen, ich kann mir da nichts verdienen, gar nichts, und von hier aus kann ich den Menschen dienen. Und Jesus sagt auch noch, warum das so ist, das ist immer... Das finde ich super. Jesus begründet es. Er sagt, schaut, so ist es in der Welt. Bei euch soll es anders sein, und zwar so. Und wisst ihr, warum? Wegen dem hier. Ich bin gekommen, sogar ich bin gekommen, um zu dienen, nicht um mir dienen zu lassen. Ich bin sogar gekommen, um zu dienen und mein Leben hinzugeben. Also ich folge ja Jesus nach als Christ. Und wenn Jesus sagt, hey, ich bin gekommen, um zu dienen, ich bin nicht gekommen, um hier zu herrschen und reinzuschlagen oder was weiß ich, sondern um zu dienen, ja, wenn ich diesem König folge, dann ist eigentlich klar, das ist auch meine Berufung. Ich folge nicht irgendeinem mächtigen Menschen, irgendeinem Wortführer in der Politik oder so, auch wenn wir das manchmal gerne würden, aber ich bin auf diesem Weg in der Nachfolge von Jesus. Er ist mein König, ich bin ihm verpflichtet. Ob mir das jetzt immer so passt oder nicht in der jeweiligen Situation, spielt keine Rolle. Ich habe gesagt, ich folge Jesus nach. Und dann ist das, was für mich zählt. Und Jesus ist der König, der die Menschen liebt und sich für sie hingibt. Diesem König folge ich nach. Ich habe natürlich bei Google eingegeben, höchstes Gebäude der Welt und so und einflussreichste Menschen. Und wenn du bei Google eingibst, wer ist der größte Bibel oder so? Wer ist der größte bei Gott so? Dann kommen diese Bibelstellen, Matthäus Evangelium, und verweisen genau auf diese Bibelstellen. Spannend, ja. Wer ist der größte Das ist natürlich Jesus selbst. Jesus ist der Größte. Und Jesus nachzufolgen, das stellt die Dinge auf den Kopf. Und ich finde, das ist wichtig, auch in dieser bewegten Zeit, in dieser Welt, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Wir folgen Jesus nach. Da sind die Dinge ein wenig anders. Mach dir das bewusst, wem deine Loyalität gehört, wem deine Gefolgschaft gehört. Meine Gefolgschaft gilt dem König, der sein Leben am Kreuz für mich hingegeben hat. Damit ich mich nicht in diesem Kampf um menschliche Größe verlieren muss. Muss ich gar nicht, das ist Freiheit. Muss ich nicht. Ich kann mir das schenken lassen, dass ich zu Gott gehören darf als sein Kind. Beziehung, nicht Leistung, nicht Herkunft, Rasse oder was auch immer, das ist absolut irrelevant bei Gott. Ich kann mir das einfach schenken lassen, was für eine Freiheit. Und dann kann ich so den anderen Menschen dienen. Ich muss nicht groß herauskommen, ich muss nicht Recht haben, ich muss nicht kämpfen. Ich orientiere mich an Jesus und diene ihm. Das ist das, was ich will. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber das ist doch das, worum es geht, wenn wir Jesus nachfolgen. Deshalb lasst uns genau hinschauen, wer dient denn? Vielleicht sollten wir das so als Brille nehmen, auch bei Menschen, die Einfluss nehmen. Wer ist denn hier am Dienen? Wer dient wirklich den Menschen? Und abschließend auf diese Frage, wer ist der Größte, kann es natürlich nur eine Antwort geben und das ist Jesus. Und ich bin eingeladen, diesem König zu folgen, der sich hingibt und der mir dient. Und der mich auch befähigt, anderen zu dienen. So ist es im Reich Gottes. Und es ist so, wie Jesus auch zu uns heute sagen würde, und jetzt geht hin und lernt etwas. In der kommenden Woche. Am Dienstag. Und in den Wochen danach. Oder wo auch immer. An deinem Arbeitsplatz. Wenn gerangelt wird mit den Ellbogen. So. Geh hin und lerne etwas darüber, wer wirklich groß ist. Und ich finde, das ist Freiheit. Und ich will uns das nochmals zusprechen, als persönlichen Zuspruch zum Schluss. Seht doch, wie groß die Liebe von Gott ist. Sie ist so groß. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen, wie ein Kind. Ich darf es mir schenken lassen, ich darf mich lieben lassen. Und das befreit mich. Ich glaube, das ist das, was mich befreit, zu kämpfen. Um Macht und um Einfluss. Wenn ich immer wieder realisiere, zutiefst im Herz realisiere, mich berühren lasse, hey, ich bin ja geliebt von Gott. Und ich kann das wie ein Kind einfach annehmen. Ich darf es einfach annehmen. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kommt schon mal nach vorne, Band. Wir wollen miteinander diesen König anbeten und das auch im Abendmahl feiern in der Gegenwart von Gott. Der Größte ist Jesus, weil er macht sich zum Kleinsten. So lesen wir es im Philipperbrief, ich will uns diese Worte lesen. Da heißt es, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr, noch tiefer runter. Im Gehorsam Gott gegenüber nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und wer hatte da die Ehrenplätze links und rechts von Jesus am Kreuz, habe ich mich da noch gefragt. War nicht die, die man erwartet hat. Jesus hat einen Preis bezahlt am Kreuz, daran denken wir im Abendmahl. Da erinnern wir uns, aber wir vergegenwärtigen es uns auch, weil wir das so sehr brauchen. Jesus hat alles bezahlt für die Sünde und für die Schuld, für all das, was uns von Gott trennt, aus Liebe und aus Gnade. Das feiern wir im Abendmahl. Und dieses Abendmahl ist das Zeichen für diesen neuen Bund bei Gott. Da sind wir eingeladen. Wenn du das für dich glaubst, dann bist du herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Wir feiern das während dem Lobpreis, während den Liedern können wir uns frei bewegen. Es gibt hier vorne eine Station, wie wir es kennen hier in Stammheim und auch hinten im Saal. gibt es eine Station, da darfst du einfach empfangen, dieses Abendmahl von Gott empfangen. Du kannst dich auch segnen lassen, persönlich für dich beten lassen, einen persönlichen Zuspruch empfangen. Dann kannst du einfach auch während dem Lobpreis nach hinten gehen. Steht dort Gebet, dort sind zwei Personen, Jeanette Bösch und Roger Winger stehen zur Verfügung. Ich lese uns diese Worte zum Abendmahl. Da nahm Jesus das Brot, er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, also esst das und feiert das immer wieder, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich lade euch ein, aufzustehen, ich bete und dann steigen wir miteinander ein in diese Begegnungszeit mit Gott. Und ich danke dir, Jesus, dass wir dank dir dem Vater begegnen können. So wie ein Kind dürfen wir kommen. Wir müssen nichts leisten, wir dürfen kommen, wie wir sind. Und du empfängst uns mit offenen Armen. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Danke auch für dieses Abendmahl, das du uns schenkst. So wie als ein Zeichen, dass wir schmecken und sehen, du bist gnädig, du bist gut, du lädst uns ein. Du bist der König, du bist der Größte, der sich nicht zu schade ist, sich klein zu machen, dafür, dass wir dich Vater nennen können, dass wir dir nachfolgen können, Jesus. Dass wir in diese Freiheit eintauchen können als deine Kinder, wo wir nicht mehr kämpfen müssen, darum groß zu sein, sondern du gibst uns einen Ehrenplatz, Jesus. In deinem Reich, wir dürfen zu dir gehören. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und ich bete darum, dass du das uns jetzt in dieser Begegnungszeit auch vor Augen führst, dass du persönlich uns berührst. Das glaube ich, Jesus. Du bist lebendig, du bist hier durch deinen Geist und du wirkst noch heute. Danke, dass du uns begegnest. Amen.